Dann mal los, schön, dass Sie da sind. Hallo hier, hallo am Video. Endspurtwoche, Endspurtwoche. Donnerstag erzähle ich, was nächste Woche dann noch so los ist, auch beim Workshop. Jetzt muss ich kurz mich sammeln, denn ich habe ein paar kleine Ansagen, bevor wir dann weitermachen. Und es fällt mir echt schwer, mich zu konzentrieren, weil es so kalt ist. Und die Kobolde in meinem Kopf, die quaken die ganze Zeit kalt, kalt, kalt. Und es ist nicht so viel Platz für andere Gedanken. Okay, ja, ich habe verstanden, dass euch kalt ist. Mir ist auch kalt. Was wollte ich ansagen? 1, 2, 3. Genau, die Evaluation steht jetzt im Stud.lp. Gucken Sie rein. Ich danke allen, die teilgenommen haben. Vor allem bedanke ich mich bei allen, die so viele Kommentare reingeschrieben haben. Danke, danke, danke. 2 Punkte möchte ich aufgreifen. Das eine ist diese richtig nervige Überschneidung für die Mathe-Physik-Lehramtsleute. Das hatte ich so noch nie erlebt und ich wusste das zwar schon, aber auch in den Kommentaren kam das jetzt nochmal und da werde ich mich auf jeden Fall hinterklemmen, rauszufinden, was da passiert ist und wie wir das in Zukunft vermeiden können. Also vielen Dank, dass Sie das nochmal so deutlich gesagt haben, dass das für viele ein Problem ist. Ich bin froh, dass wir die Videos haben und dass Leute anscheinend damit auch ganz gut klarkommen, sonst wäre es noch viel schlimmer. Das war das eine. Das andere, genau, es gab noch so ein paar andere Punkte, so ein paar Kritikpunkte, über die ich auch schon länger nachdenke. Und ich habe das auf dem Schirm. Wir haben sogar jetzt versucht, bei der Reform der Lehramtsstudiengänge manches davon umzusetzen, sodass es in Zukunft besser wird und besser passt. Auch da nochmal danke, dass Sie nochmal gesagt haben, was Sie stört oder was man vielleicht noch verbessern könnte. Da hatte ich jetzt das Gefühl, ja okay, an einigen Stellen habe ich das richtig mitgeschnitten in den letzten Jahren und dann wird es hoffentlich jetzt bei den reformierten Studiengängen besser. Ich glaube, das war es, was ich dazu sagen wollte. Vielen Dank. Nochmal, das steht jetzt alles im Stud.lp für Sie zum Nachlesen und es gab noch einen Kommentar. Moment. Ach ja, genau. Ich kriege immer so coole E-Mails mit Fragen oder auch mit Vorschlägen für Podcast-Folgen. Vielen, vielen Dank. Eine steht noch aus und da hatte ich schon eine Idee. Die Podcast-Folge war in meinem Kopf schon fertig und dann hatte ich gerade kurz vor der Vorlesung einen Anfall. Einfall. Und es wird also jetzt nach der Vorlesung diese Podcast-Folge geben. Da nehme ich die auf und die wird thematisch sowas sein in Richtung Erzeugniszeug, Umstabilisatoren und Konjugation. Das kann ich da verknüpfen. Also wird es hoffentlich gut. Viel Spaß, mache ich nachher, stelle ich dann heute noch rein. Und das war's. Ja, das waren alle Ansagen, die ich mache. Wir haben letzte Woche über Gruppenoperationen gesprochen, speziell über die Wirkung einer Gruppe auf sich selbst per Konjugation. Und da haben wir so Sachen kennengelernt wie den Zentralisator von irgendwas. Und da steige ich jetzt ein, das wiederhole ich also nochmal kurz und bereite dann die nächsten Begriffe vor, die jetzt so kommen. Denn die Hauptschwierigkeit, die ich bei Studis da immer so beobachte, ist gar nicht unbedingt, sich irgendwann diese Definitionen zu merken und dann vielleicht auch da mal was nachzurechnen, sondern eher das im Kopf irgendwie sortiert zu halten, was ist. Das scheint manchmal ein Problem zu sein. Und ich gucke mal, ob ich Ihnen da helfen kann. Der Zentralisator eines Gruppenelements, eines einzelnen Gruppenelements, besteht aus den Elementen, die damit vertauschbar sind bei der Verknüpfung in der Gruppe. Und das kann man jetzt, wenn man möchte, auch so interpretieren, dass das die Menge der Elemente in der Gruppe sind, die bei Konjugation mit dem Element halt nichts machen. Die lassen es einfach fest. Und umgekehrt, wenn ich nämlich jetzt die Perspektive dieses Elements einnehme und die dazugehörige Konjugationsabbildung angucke, dann werden die Elemente im Zentralisator von dem Element bei Konjugation nicht bewegt. Das sind die Perspektiven, die man da einnehmen kann und ich hoffe, es ist jetzt für jeden was Hilfreiches dabei, für jeden und jede. Beim Zentralisator einer Untergruppe, da wird das quasi noch stärker, da bin ich dann nicht nur mit einem Element vertauschbar, sondern mit allem, was in dieser Untergruppe liegt. Und hier kommt jetzt die Abgrenzung zum nächsten Konzept, das wir gleich kennenlernen. Einmal kommt das Zentrum. Das Zentrum ist quasi die Verstärkung dieses Zentralisator-Konzepts. Da will ich jetzt nicht nur mit einem Element oder mit irgendeiner Untergruppe vertauschbar sein, sondern mit allem in der Gruppe. Das sind die Leute in der Gruppe, die mit allem vertauschbar sind. Und die Größe dieses Zentrums, das wir da gleich kennenlernen, ist quasi ein Maß dafür, wie weit die Gruppe davon weg ist, eine Abelsche Gruppe zu sein. So kann man sich das, wenn man möchte, vorstellen. In einer Abelschen Gruppe sind halt alle Leute im Zentrum, weil alles vertauschbar ist. Und je kleiner das ist, desto weniger Sachen sind mit allem vertauschbar. Und dann kann man, wenn man möchte, sich das so merken wie, okay, das heißt, die Gruppe ist immer weiter davon weg, abisch zu sein. Und dann lernen wir noch Normalisatoren kennen. Und jetzt wird es nämlich knifflig. Denn die Abgrenzung zwischen Zentralisator und Normalisator ist manchmal das, was dann Leuten Schwierigkeiten macht, zusammen damit, dass es einfach neue und lange Wörter sind. Und hier ist ein Bild dafür, was vielleicht hilft. Ich stelle mir vor, ich habe einen Sack voll Äpfel. Der Zentralisator dieses Sacks Äpfel, also der Sack Äpfel ist eine Untergruppe, okay? So. Der Zentralisator dieses Sacks Äpfel darf zwar jeden Apfel einmal so hochnehmen und angucken, aber muss jeden Apfel wieder an genau die gleiche Stelle legen, wo er vorher war. Wohingegen der Normalisator den Sack Äpfel als Ganzes irgendwie da lassen muss, wo er ist, aber die Äpfel da drin dürfen ihre Plätze tauschen. So, vielleicht hilft das. Und jetzt gucken wir uns die formalen Definitionen an. Hier kommt das Zentrum. Das Zentrum einer Gruppe, groß Z wie Zentrum, ist die Notation dafür, besteht aus den Gruppenelementen, die mit allem vertauschbar sind. Das steht wirklich einfach nur so da. Und wenn man die Gruppe kennt, dann kann man das also nachprüfen. Man kann dann ein Gruppenelement in die Hand nehmen und kann nachgucken, bist du mit allem, was in der Gruppe rumläuft, vertauschbar? Wenn ja, schön. Wenn nein, also sobald ich eins gefunden habe, womit es nicht vertauschbar ist, dann war es das. Dann liegt das Element nicht im Zentrum. Und jetzt kommen die Normalisatoren. Da schnappe ich mir eine Untergruppe U von G und definiere als Normalisator dieser Untergruppe in G die Menge aller Elemente, die diese Untergruppe bei Konjugation invariant lassen, und zwar als Menge. Das heißt, wenn die Untergruppe U heißt und das Element, das ich mir angucke, klein g, dann kann ich entscheiden, ob klein g im Normalisator von U liegt, indem ich gucke, was passiert mit der Untergruppe U, wenn ich die mit klein g konjugiere. Wenn die bleibt, wo sie ist, sprich, die ganze Untergruppe bleibt, wo sie ist, aber die Elemente dürfen ihre Plätze tauschen, dann liegt g im Normalisator. In dem Moment, wo die Untergruppe sich bei Konjugation wegbewegt, und es reicht, wenn ein oder zwei Elemente da raus konjugiert werden, woanders hin, in eine andere Untergruppe, dann wird sie nicht mehr normalisiert. Das heißt, dass ich also nachrechnen kann, ob ein Element im Normalisator von irgendwas liegt, indem ich gucke, bleibt nach dem Konjugieren alles in der Untergruppe, wenn ja, ist schön, oder ist irgendwas rausgeflogen, dann ist halt nicht so schön, dann bin ich nicht im Normalisator. Okay, was schön ist oder nicht schön, ist wieder eine Frage der Perspektive, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Sondern ich differenziere einfach nur nochmal, der Zentralisator lässt bei Konjugation alle Elemente in der Untergruppe genau da, wo sie sind. Der Normalisator darf innerhalb der Untergruppe durchaus Sachen rumvertauschen, aber man darf nicht aus der Untergruppe rausfliegen. Und wir sagen dann, wenn wir ein Element aus dem Normalisator einer Untergruppe hernehmen, dass diese Untergruppe von dem Element normalisiert wird. Oder invariant gelassen wird. Das ist eine andere übliche Sprachregelung. Okay? Vielleicht, ich hoffe, dass der Sack Äpfel so ein bisschen hilfreich ist, oder stellen Sie sich was anderes vor, vielleicht, weiß nicht, gefühlte Lakritz, ich habe keine Ahnung. Aber die Vorstellung, dass man da etwas hat, was einmal wirklich genau gleich bleiben soll und wo einmal die Sachen ihre Plätze tauschen dürfen, finde ich hilfreich. Und ich hoffe, dass Sie das auch ein bisschen hilfreich finden. So, was haben wir für Spezialfälle? Wir haben schon in einem Beispiel den Spezialfall gesehen, dass eine Untergruppe ihr eigener Zentralisator war. Genauso kann eine Untergruppe auch ihr eigener Normalisator sein. Sowas kann passieren. Was wir auch festgehalten haben, ist, dass eine Untergruppe nicht unbedingt in ihrem Zentralisator drin liegen muss. Das passiert nur, wenn die Gruppe arbisch ist. Sonst nicht. Beim Normalisator ist das anders. Da werden wir sehen, dass die Untergruppe immer in ihrem Normalisator drin liegt. Einfach weil die sich ja selber bei Konjugation invariant ist. Das ist eine Untergruppe. Da sehen wir also schon die Unterschiede bei den Konzepten. Und man kann bei einem Element im Normalisator einer Untergruppe auch noch sagen, und das ist wieder nur eine Umformung dieser Konjugationsinvarianz, dass dann, wenn ich ein Element, also U ist die Untergruppe, klein g ist das Element aus dem Normalisator, und dann ist egal, ob ich die rechte oder die links Nebenklasse hinschreibe, diese beiden Mengen sind gleich. Das folgt daraus, dass die ganze Untergruppe bei Konjugation mit diesem Element klein g invariant bleibt. Kann man einfach hinschreiben. Das ist nur eine kleine Rechnung und die sorgt dafür, dass wir jetzt noch eine dritte Möglichkeit gefunden haben, um Normalteiler zu charakterisieren. Wir haben ja einmal die Definition, dann haben wir noch, dass für alle Gruppenelemente Rechts- und Linksklassen jeweils gleich sind. Und jetzt haben wir noch eine weitere Charakterisierung. Man kann Normalteiler daran erkennen, dass ihr Normalisator die ganze große Gruppe G ist. So, wir haben jetzt ein bisschen was zusammengetragen und haben die Konzepte ein bisschen verknüpft. Und bevor wir jetzt die Begriffe mit der Konjugationsabbildung noch enger verknüpfen, das passiert im nächsten Lemma, möchte ich aber noch einmal gucken, ob Sie vorher noch was fragen wollen. Denn wir wenden jetzt alles an, was wir gerade gesehen haben. Vielleicht entstehen dann auch währenddessen die Fragen, was kann gut sein. Und typische Fragen, die man dann zu dem Thema erwarten kann und die wir deswegen auch im Workshop üben und so, sind halt so Sachen wie, ja, hier ist halt so eine Untergruppe von irgendeiner Gruppe, die Sie kennen, zum Beispiel so eine symmetrische Gruppe, und dann werfe ich Ihnen da halt so ein paar Elemente hin und dann frage ich zum Beispiel, ja, liegt das im Normalisator davon? Liegt das im Zentralisator davon? Sind diese beiden Elemente vertauschbar? Was macht die Konjugationsabbildung von dem Element mit den drei Elementen? So, ungefähr in die Richtung könnte das gehen, wenn es konkret wird. Dann schauen wir uns das Lemma jetzt mal näher an. Lemma 1035. Da haben wir die angekündigte Abbildung, die jedem Gruppenelement die davon bewirkte Konjugationsabbildung zuweist. Darüber haben wir letzte Woche schon mal kurz gesprochen. Wir sind da eingestiegen, konkret bei der Konjugationsabbildung mit jeweils einem Gruppenelement, und haben uns die angeguckt und haben gesehen, dass jede solche Konjugationsabbildung einen bijektiven Gruppenhomomorphismus der Gruppe in sich selber bewirkt. So, Konjugation ist also mit ganz viel Zeug verträglich, so ungefähr alles, was man sich wünschen kann, funktioniert da an Rechnungen. Und dann habe ich wahrscheinlich schon angedeutet, dass wir uns später noch die Abbildung angucken, die jedem Gruppenelement die davon bewirkte Konjugationsabbildung zuweist. Und die sehen wir hier. Die heißt klein c, c wie Conjugation. Und da landen wir jetzt in der Automorphismengruppe von G. Das muss ich nicht weiter begründen, weil wir ja gezeigt haben, dass jede einzelne Konjugationsabbildung ein Gruppenautomorphismus ist. Okay. Diese Abbildung ist selber auch ein Gruppenhomomorphismus. Das machen wir uns kurz klar, damit überhaupt sinnvoll ist, dass man sich sowas wie den Kern anguckt. Und der Kern dieser Abbildung, die ich gerade beschrieben habe, ist genau das Zentrum der Gruppe. Das ist die formale Ausdrucksweise für das, was ich vorher bestimmt schon ein paar Mal irgendwie so informell gesagt habe, nämlich, dass bei Gruppenelementen, die im Zentrum liegen, die Konjugationsabbildung langweilig ist. Die macht nichts, die lässt alles fest. Und jetzt können wir wieder so verschiedene Perspektiven einnehmen. Wenn man Konjugationsabbildung interessant findet, dann sind Elemente mit einem sehr großen Zentralisator nicht so spannend, denn viel zu zentralisieren heißt, dass man auf ganz vielen Elementen bei der Konjugationsabbildung nichts macht. Ist also so ein bisschen langweilig. Man kann auch die andere Perspektive einnehmen. Okay, und das Zentrum ist gleichzeitig der Durchschnitt über alle Zentralisatoren, über alle Elemente. Das ist einfach die Definition. Was wir hier sehen, ist, dass das Zentrum ein Normalteiler der Gruppe ist. Es ist sogar was noch Besseres, aber dazu später. Ohne jetzt zu Fuß nachzurechnen, dass das Zentrum von G ein Normalteiler ist, was auch geht natürlich, bekommen wir das hier geschenkt. Denn Kerne von Homomorphismen sind immer Normalteile. Okay, das steht ja auch nochmal hingeschrieben. Und dann machen wir uns noch klar, dass diese Zentralisatoren von einzelnen Elementen nicht einfach nur Teilmengen sind, sondern es sind Untergruppen. Und auch der Zentralisator von einer Untergruppe ist eine Untergruppe und auch der Normalisator von einer Untergruppe ist eine Untergruppe. Heißt also, dass alles, was wir hier basteln, nicht nur Teilmengen sind, sondern es sind Untergruppen. Und das ist also eine Möglichkeit, wie Sie ausgehend von Elementen oder von Untergruppen neue Untergruppen basteln können. Braucht man ja manchmal für irgendwelche Beispiele. Ja. Schaue ich jetzt einmal vertrauensvoll an, ob Sie zu dem, was da steht, irgendwas fragen wollen, bevor wir anfangen, das zu beweisen. Wir klappern quasi jetzt die Definitionen so ab und gucken, was muss man da alles nachprüfen und üben, auch mit den Begriffen umzugehen. Das ist so das, was da passiert. Sieht so ein bisschen technisch aus, aber es hilft hoffentlich auch, die Begriffe zu verknüpfen und einzuordnen. Erstmal gut, erwartungsvolles Schweigen. Dann beweisen wir das immer. Wo sind wir denn? Bei 3? Nee, 10? Nicht 3. 10,35. Ich weiß gar nicht mehr, was Kapitel 3 war. Das war, glaube ich, noch irgendwas mit Ringen. 10,35. Okay, da steht ganz viel Zeug. Wir beginnen damit, dass dieses C überhaupt ein Gruppenhomomorphismus ist, sodass es sinnvoll ist, über den Kern zu sprechen. Und hier ein Gruppenhomomorphismus zu sein, heißt links auf der Seite von G, dass man sich mit der Verknüpfung von G verträgt. Und rechts bei der Seite von OutG heißt es, rechts auf der Seite von OutG heißt es, dass man sich mit der Verknüpfung in OutG verträgt. Und das ist die Hintereinanderausführung von Abbildungen. Wir müssen also klären, dass es egal ist, ob man zuerst zwei Elemente in der Gruppe verknüpft und dann die Konjugationsabbildung vom Produkt anguckt. Oder ob man zuerst die Konjugationsabbildung bildet, zweimal und die dann verknüpft. Und das ist wieder nur eine kleine Rechnung. Also zeigen wir, dass C Gruppenhomomorphismus ist. Sein Name B ist G. Und dann gucken wir, was da passiert. Wenn ich zuerst A und B verknüpfe und dann die Konjugationsabbildung bilde, dann bekomme ich C unten A mal B. So wie das da beschrieben ist. Und worauf ich also hinaus möchte, worauf ich also hinaus möchte, ist, dass wir da jetzt gleich zwei Abbildungen sehen und dass wir zeigen wollen, dass die gleich sind. Und zwei Abbildungen sind ja gleich, wenn sie gleichen Start- und Zielbereich haben und das gleiche tun. Heißt also, dass ich jetzt noch ein Element brauche, das abgebildet wird, damit ich zeigen kann, dass die Abbildung das gleiche tun. Also brauche ich noch ein BSG. Und ich schreibe, was zu zeigen ist, damit wir die Orientierung nicht verlieren. Zu zeigen, wenn ich G abbilde mit der Konjugationsabbildung von A mal B, dann ist es das gleiche, als wenn ich G zuerst mit CA abbilde und dann mit CB. Ups. Und ich schreibe das jetzt schon so hin, ich hätte auch schreiben können, G abgebildet mit CA Stern CB. Und wenn jemand das möchte, dass es da an meiner Tafel steht, dann ist jetzt der gut. Leute, das Ding ist gut. G hoch CA Stern CB, denn ich will ja darauf hinaus, dass die Multiplikation in der Gruppe, die wir hier sehen, sich verträgt mit der Verknüpfung der Abbildung, die wir hier sehen. Und in beiden Fällen soll, wenn ich G abbilde, dasselbe rauskommen und G war beliebig. Start- und Zielbereich sind gleich, also sind dann die Abbildungen gleich, wenn wir das gezeigt haben. Schön, dann tun wir das. Was macht denn C A mal B mit G? Na, das ist einfach die Konjugationsabbildung. Ich nehme also A mal B hoch minus 1 nach vorne, dann kommt G, dann kommt A mal B. Klammern, Herrn Jacke, dann steht da B hoch minus 1 mal A minus 1 mal G mal A mal B. Dann mache ich weiter. Hier in der Mitte steht jetzt G konjugiert mit A, also G abgebildet mit CA. Und außenrum kommt dann nochmal B hoch minus 1 und so weiter. Und hinten B. Und jetzt sehe ich aber, dass das hier einfach nur ist, dass ich mit B konjugiert habe. Das heißt, ich habe G abgebildet mit CA, abgebildet mit CB. Ich habe jetzt hier gemischt zwischen der, nicht wirklich, aber im Gedanken waren wir am Anfang schon mal einen Schritt weiter und haben dieses C gar nicht mehr hingeschrieben. Aber jetzt ist es vielleicht doch wichtig, weil wir die Abbildung C, die das Gruppenelement auf die Konjugationsabbildung wirft, hier explizit stehen haben. Und dann ist vielleicht auch gar nicht schlecht, die Cs nochmal kurz mitzuschleppen. Jetzt haben wir das gezeigt, was wir zeigen wollten. C ist ein Gruppenhomomorphismus, es ist sinnvoll, über den Kern zu sprechen. Und den schreiben wir uns jetzt hin. Okay, im Kern zu liegen heißt, dass ich in der Zielgruppe beim neutralen Element lande. Die Zielgruppe ist die Automorphismengruppe von G. Und das neutrale Element dort ist die identische Abbildung. Mich interessieren jetzt also diejenigen Gruppenelemente, die von der Konjugationsabbildung C auf die identische Abbildung von G geworfen werden. So, da möchte ich hin. Das ist mein Kern. Und wie kann es sein, also ich stelle mir vor, ich bin so ein Gruppenelement, das heißt, meine Konjugationsabbildung ist die identische Abbildung. Ich mache einfach gar nichts. Das heißt auch, dass ich dann bei jedem einzelnen Gruppenelement gar nichts machen darf. Die müssen alle auf sich selbst abgebildet werden. Schreiben wir das nochmal explizit hin. Für alle H aus G muss H unter dieser Konjugationsabbildung, und jetzt kürze ich das wieder ab, so wie wir es machen, so, das gleiche sein wie H. Die müssen alle festbleiben. Und wie bleibe ich fest unter der Konjugationsabbildung? Erinnern wir uns nochmal kurz, was da passiert. Das ist doch G hoch minus 1 mal H mal G gleich H. Ja, jetzt sehe ich schon, wenn ich von links mit G verknüpfe, dann steht da H mal G gleich G mal H. Das heißt, die Elemente sind einfach nur vertauschbar bei der Gruppenverknüpfung. Und das heißt, dass ich mir jetzt alle Gruppenelemente angucke, die mit allen Gruppenelementen vertauschbar sind. Das ist genau das Zentrum und steht einfach da. Und ich freue mich, dass ein paar Leute jetzt nicken nach dem Motto, ja genau, hätte ich jetzt auch so gemacht, schön. So, da haben wir das Zentrum und gleichzeitig besteht ja, das kann man auch wieder hier sehen in der Mitte, das Zentrum aus allen Elementen, die mit allem vertauschbar sind und die deswegen in jedem Zentralisator liegen, also liegen sie im Durchschnitt. Und da habe ich jetzt absichtlich die gleiche Notation benutzt, also auch wieder H zu wieder drüben. Dann haben wir diese ersten Aussagen alle gezeigt. Und dass das Zentrum dann ein Normalteiler ist, ist klar, denn es ist der Kern eines Homomorphismus. Und wenn Sie nochmal üben wollen, mit dem Zentrum umzugehen, dann schlage ich Ihnen folgende kleine Übungsaufgabe vor. Ich glaube, die steht nicht in der Serie. Zwei Teile, Teil 1, das Zentrum selber ist ein Normalteiler. Einfach mal nachrechnen mit den verschiedenen Charakterisierungen von Normalteilern, die Sie kennen. Und Teil B, zeigen Sie, dass sogar jede Untergruppe von Zentrum auch ein Normalteiler ist. Also nicht nur das Ganze, sondern auch alle Untergruppen davon. Und das ist was Besonderes. Wir haben ja gesehen, Normalteiler von Normalteilern müssen keine Normalteiler sein, Untergruppen von Normalteilern schon gar nicht, aber das Zentrum ist halt so krass, dass da jede Untergruppe ein Normalteiler ist. Kleine Aufgabe für Sie, um zu üben, mit den Begriffen umzugehen. So, was kommt denn als nächstes? Als nächstes steht da, für jedes Gruppenelement X ist der Zentralisator eine Untergruppe. Ja, klarer Fall, Untergruppenkriterium, oder? Schreiben wir schnell hin. Ja, kann nicht so schwer sein. Der erste Teil ist erledigt. Jetzt kommt, dass der Zentralisator von, ich nehme mein X her, ist der X aus G, und wir betrachten die Aussage, dass der Zentralisator von X eine Untergruppe von G ist. Das wollte ich jetzt zeigen. Und wir machen jetzt mit dem Untergruppenkriterium. Los geht's. Erster Teil. Das Einzelelement der Gruppe liegt natürlich da drin, weil es das neutrale Element ist. Klar, es ist mit allen vertauschbar. Dann nehme ich mir jetzt zwei Elemente her und ich muss zeigen, dass das eine Mal das Inverse des anderen auch drin liegt. Also seien jetzt A und B aus dem Zentralisator von X. Dann sind A und B beide mit X vertauschbar. Und dann müssen die Inversen von A und B auch beide mit X vertauschbar sein. Da gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten, wie man das sehen kann. Ich denke mir mal kurz was aus. Also, wenn A im Zentralisator, nee, ich nehme B. Wenn B im Zentralisator von X liegt, heißt es ja B mal X gleich X mal B. Und was möchte ich jetzt machen? Ich möchte von links mit b hoch minus 1 verknüpfen. Das heißt, ich habe da b hoch minus 1. Ich fange mal auf der rechten Seite an. B hoch minus 1 mal x mal b gleich. So, jetzt habe ich hier die rechte Seite genommen und habe von links mit b hoch minus 1 verknüpft. Wenn ich auf der anderen Seite von links mit b hoch minus 1 verknüpfe, dann steht da das, das kürzt sich weg. Und jetzt kann ich von rechts nochmal mit b hoch minus 1 verknüpfen und dann bin ich fertig. Denn dann steht hier auf der rechten Seite b hoch minus 1, hier kürze ich das weg und dann sehe ich, dass x auch mit b hoch minus 1 vertauschbar ist.
So, da gibt es noch andere Möglichkeiten, wie man das machen könnte, aber so sieht man das mit zwei Gleichungen, die man jeweils einmal umformt. Das heißt, jetzt kommt nochmal von rechts 4 minus 1. Das kann man mit einer Konjugationsabbildung machen, aber so ist es vielleicht, wenn man es zum ersten Mal sieht, einfacher zu verstehen. Dann habe ich also 4 hoch minus 1. Ich fange rechts an, x mal d minus 1. Gleich, jetzt gehe ich auf die linke Seite. 4 minus 1 mal x mal d mal d minus 1. Dann kürzt sich das weg. Dann habe ich das 4 hoch minus 1, was vorher rechts stand, jetzt links stehen, also sind die vertauschbar. So, wer braucht jetzt nochmal irgendwas im Sinne von nochmal erklären, welche Umformung ich gemacht habe oder was mit einem Pfeil oder mit Farbe irgendwie markieren, wer braucht was? Gut. Dann schnappe ich mir eine Farbe. Irgendjemand hat mir gesagt, man kann die Farben an der Tafel besser erkennen, als ich immer so denke. Das ist natürlich gut. Aber ich glaube, tendenziell ist sowas wie Rot oder Orange besser als Blau. Ach genau, Gelb war, glaube ich, auch nicht nett. So, wie komme ich von dieser Gleichung zu der? Da habe ich einfach von links mit b hoch minus 1 verknüpft. Also b hoch minus 1 von links. So, dann komme ich darüber. Und wenn ich jetzt von dieser Gleichung zur nächsten möchte, dann komme ich zeichnerisch an meine Grenzen. Aber das macht nichts. Wir sind ja unter uns. Dann kommt da nochmal b hoch minus 1 von rechts. Okay. B hoch minus 1 von rechts. Keine Ahnung, ob das jetzt hilft. Hilft das? Ein bisschen. Der Wille war da. Das haben Sie, glaube ich, alle gesehen. Der Wille war da. Meine Fähigkeiten bleiben manchmal hinter meinem Willen zurück, aber. Okay. Was sollte das Ganze? Eigentlich wollten wir doch a mal b hoch minus 1 angucken. So sehen wir. X mal a mal b hoch minus 1 gleich. Ja gut, jetzt benutze ich zuerst, dass a und x vertauschbar sind, denn a kommt aus dem Zentralsatz von x. Dann habe ich also da stehen a mal x mal b hoch minus 1. Jetzt benutze ich das von oben, nämlich dass mit b auch b hoch minus 1 im Zentralsatz von x liegt. Und dann schiebe ich das b hoch minus 1 auch noch rüber. Das heißt, a mal b hoch minus 1 liegt im Zentralsatz. Und mit dem untergruppen Kriterium sind wir dann fertig. So, war relativ viel Aufwand für so ein bisschen zeigen, dass irgendwas eine Untergruppe ist. Aber es liegt daran, dass ich das jetzt kleinteilig gemacht habe, weil wir das noch nicht so oft gesehen haben. Wenn man das dann später irgendwie eingeübt hat und mehr mit diesem Begriff vertraut ist, dann werden diese ganzen Argumente kürzer. Dann kann man einfach noch ein bisschen anders argumentieren. Was brauchen wir noch? Für jede Untergruppe sind auch der Zentradator und nochmal lauter Untergruppen. Okay, Zentradator ist geschenkt. Sei U eine Untergruppe von G. Der Zentralisator von groß U ist der Durchschnitt der Zentralisatoren der kleinen U's aus U. Und wenn die einzelnen Zentralisatoren eine Untergruppe sind, dann ja natürlich auch der Schnitt. Das wissen wir schon, da ist nichts zu tun. Also haben wir da keine Arbeit mit. Ah genau, ich habe mal den Hinweis bekommen, dass ich aufpassen muss, wenn der große und der kleine Buchstabe zum gleichen Buchstaben sehr ähnlich aussehen. Und ich hoffe, dass das hier okay ist. Das U habe ich jetzt sehr groß gemalt und das extra klein. Und dann weiß man noch nicht, was gemeint ist. Durchschnitt von Untergruppen, das war irgendwas in Lemma 1.1. Ich habe vergessen, welcher Teil. Ich glaube, der letzte, ich glaube G oder so. Und jetzt kommt noch der Normalisator. Und da machen wir uns nochmal kurz was. um zu zeigen, dass ein Normalisator eine Untergruppe ist, können wir wieder einfach das Gesundheit. Können wir wieder einfach das Untergruppenkriterium benutzen? Also letzter Teil des Lemmas, glaube ich. Ja. Das machen wir mit. Das habe ich unterklingelt. Unterklingel ich das auch. Das machen wir auch wieder mit dem Untergruppenkriterium. Dann wissen Sie jetzt schon, wie die Reise hingeht. Okay. Das Einzelelement macht bei Konjugation nichts, insbesondere lässt es dann invariant, also gibt es natürlich im Normalisator. Und dann gucken wir, wir nehmen uns wieder zwei Elemente, ich nenne die einfach wieder A und B, so wie vorher. Und die Idee ist jetzt wieder die gleiche, ich überlege mir kurz, warum B hoch minus 1 da auch drin liegt und dann schalte ich da so Sachen nacheinander. Es ist aber hier ein bisschen einfacher, glaube ich jedenfalls. Denn wir wissen doch, dass wenn ich die Konjugationsabbildung von B auf U anwende, dass dann die Untergruppe U als Teilmenge invariant bleibt. Die Elemente dürfen durchaus ihre Plätze tauschen, aber die ganze Untergruppe darf nicht weggehen. Und ich behaupte, dass man dann sofort sieht, dass B hoch minus 1 das dann auch festlassen muss, denn wenn ich jetzt, okay, U ist das gleiche wie U darauf angewandt, B mal B hoch minus 1, denn das Produkt ist ja die identische Abbildung. Das Einzelelement von G, was hier wie die identische Abbildung wirkt bei Konjugation. Und genauso andersrum, U hoch B hoch minus 1 mal B ist ja auch wieder U aus dem gleichen Grund. Aber für U hoch B kann ich U einsetzen und deswegen kommt insgesamt da U hoch B minus 1 raus. Ich schreibe das mal kurz auf. So, U hoch B minus 1 ist, wenn ich jetzt für U U hoch B einsetze, das gleiche wie U hoch B minus 1. Hier wende ich jetzt also die Konjugation mit B und die mit B hoch minus 1 nacheinander an und wir haben ja gesehen, dass sich das verträgt. Ich kann also auch direkt die Konjugationsabbildung machen, die von b mal b hoch minus 1 kommt. Und das ist das Einzelelement der Gruppe, also kommt da einfach u raus. Das ist also ein bisschen einfacher als vorher. Und dann können wir jetzt a mal b hoch minus 1 auf die Untergruppe u loslassen. Und was passiert, wenn ich erst mit a und dann mit b hoch minus 1 konjugiere? Dann konjugiere ich zuerst mit A, aber A kommt aus dem Normalisator, also macht das nichts. Dann steht da U hoch B minus 1 und jetzt wende ich B hoch minus 1 an, aber da haben wir uns auch gerade überlegt, dass es nichts macht und daher steht da U. Jede Untergruppe liegt in ihrem Normalisator, das ist klar, weil Untergruppen unter Verknüpfung mit den Gruppenelementen in der Untergruppe abgeschlossen sind. Das heißt, wenn ich da mit einem Element aus der Untergruppe konjugiere, passiert nichts. Dann kann man, ja gut, dann ist auch klar, dass der Zentralisator im Normalisator drin liegt. Denn wenn ich mit jedem einzelnen Element vertauschbar bin, dann bewege ich ja gar nichts. Also lasse ich insbesondere die ganze Menge fest. Also wenn ich jeden Apfel einmal angucke und zurücklege, habe ich insbesondere an dem ganzen Sack mit Äpfeln nichts gemacht, der sieht dann immer noch so aus wie vorher. Und man kann auch mehr zeigen, man kann sogar zeigen, dass der Zentralisator von, sagen wir, U ein Normalteiler vom Normalisator von U ist. Es wird also noch ein bisschen schöner. Ja, darüber können wir im Workshop reden oder so. Also wenn Sie das spannend finden und dann noch mehr wissen wollen, noch mehr sprechen wollen, total gerne. Aber an dieser Stelle würde ich jetzt aufhören, weil wir das Lemma fertig bewiesen haben und weil wir ja gleich noch Bemerkungen und Beispiele und sowas haben, bevor es weitergeht. Was für Fragen haben Sie? Wenn man diese Konzepte zum ersten Mal kennenlernt, dann ist es ein riesiger Unterschied, ich sag mal von der Qualität der Frage her, aber auch vom Angstlevel her, dass da so ausgelöst wird, ob die Frage lautet, hier ist eine Gruppe, hier ist ein Element, liegt dieses Element im Normalisator der Gruppe, ja oder nein, also das irgendwie zu entscheiden,
Das ist was völlig anderes als, hier ist eine Untergruppe, rechnen Sie doch mal den kompletten Normalisator davon in der großen Gruppe aus. Völlig andere Nummer. Übrigens auch algorithmisch gar nicht so einfach. Normalisator ist in algorithmischer Gruppentheorie so einer der Endgegner. Wahnsinnig schwierig, Normalisatoren algorithmisch zu berechnen. Andere Vorlesung. Ich sehe gerade keine Fragen und keine Beschwerden, dann gucken wir weiter. In Beispiel 1036 kommen jetzt bestimmt ein paar Sachen, die ich gerade schon erzählt habe, so oder so ähnlich. In abelschen Gruppen ist das Zentrum einfach alles, habe ich noch nicht erzählt. Alle Untergruppen sind Normalteiler, wissen wir auch alles schon. Untergruppen liegen in ihrem Normalisator, der Zentralisator liegt im Normalisator. Vorsicht, eine Untergruppe liegt nicht unbedingt in ihrem Zentralisator drin. Das passiert nur, wenn die Gruppe abelsch ist. Dann noch was ich gesagt habe und was wir jetzt nicht zeigen. Der Zentralisator ist sogar normal im Normalisator. Okay, kann man sich alles dann mal überlegen oder ich mache eine Podcast-Folge dazu. Sagen Sie mir einfach, was Sie brauchen. Hier ist ein konkretes Beispiel und zwar wieder in Version 4. Ach genau, ich glaube, Version 4 war auch das, was ich nachher in der Podcast-Folge machen wollte. Das passt gut. Wir haben ein kleines Element x. X ist die Transposition 1, 2. Und dann haben wir eine Untergruppe U. Das ist die Untergruppe, die von dem 3-Zyklus 1, 2, 3 erzeugt wird. Die hat also drei Elemente. Identische Abbildung 1, 2, 3 und 1, 3, 2. Und jetzt gucken wir uns an. Also wir nehmen Elemente her und schauen, ob die im Normalisator von U liegen oder im Zentralisator von U. Und wir haben in einem vorherigen Beispiel den Zentralisator von U schon angeguckt und haben uns klar gemacht, dass er nur aus U selber besteht. Das ist was Besonderes, wenn das passiert. Aber den Normalisator haben wir uns noch nicht angeguckt, weil wir das Wort noch nicht kannten letzte Woche. Und jetzt beginnen wir mit dem Element x, also mit der Transposition 1, 2 und gucken einfach mal nach, denn wir wissen, dass die nicht im Zentralisator von U liegt. Die ist nicht mit den Elementen aus U vertauschbar, nicht mit allen. Aber es könnte ja sein, dass sie im Normalisator ist. Das ist ja vielleicht wirklich eine größere Gruppe. Und genau das passiert hier. Wenn ich nämlich den 3-Zyklus 1, 2, 3 nehme und den mit x konjugiere, also mit der Transposition 1, 2, dann kommt nicht der gleiche 3-Zyklus raus, aber das macht auch nichts, denn die Sache beim Normalisator ist ja, ich muss nur wieder in der Untergruppe drin landen. Ich muss nicht alle Elemente fixieren. Und genau das passiert hier. Die Transposition 1, 2 bildet bei Konjugation den 3-Zyklus 1, 2, 3 auf den anderen 3-Zyklus 1, 2, 2 ab. Man landet also wieder in der Untergruppe, aber man hat was verändert. Und das ist genau das, worum es hier geht, was man einfach mal sehen muss, wie sich Zentralisator und Normalisator unterscheiden. Okay? Haben Sie zu der Rechnung Fragen? Ja.
Ich habe nur noch, also wenn ich jetzt in Sinn 5 wäre und ich hätte U so wie gehabt, ja, aber X wäre 4, 5.
Ja.
Dann würde das ja nichts mit 1, 2, 3 machen.
Richtig, dann ist X im Zentralisator,
okay,
und im Normalisator. Genau. Ja, völlig richtig. Und das heißt auch, danke, das ist eine schöne Frage, denn hier sehen wir, dass sich was verändert, wenn wir einfach nur eine Zahl dazu nehmen. Davor war es so, dass der Zentralisator von U nur aus U bestand, aber wenn wir die Zahl 5 jetzt noch miterlauben und die Gruppe größer machen, wird der Zentralisator größer, weil nämlich jetzt auch noch die Transposition 4, 5 damit reinkommt. Und auch noch ein paar andere Leute, aber auf jeden Fall wird er größer und interessanter. Ja, danke schön, sehr schöne Frage. Okay, hier haben wir also ein Beispiel für etwas, was im Normalisator, aber nicht im Zentralisator liegt. Wer braucht dazu jetzt noch was? Noch ein Beispiel, noch mal die Rechnung erklären oder so. Wenn Sie üben wollen, damit umzugehen, dann schlage ich vor, das erstmal konkret zu machen. Also in konkrete Gruppen zu gehen, sich konkrete Elemente und Untergruppen herzunehmen und dann einfach zu schauen, was kann ich da sehen? Sind die Sachen vertauschbar? Was macht dieses Element bei der Konjugation? Was liegt da im Normalisator? Also konkret umrechnen und immer gucken, was haben Sie für Rechentricks zur Verfügung, wie können Sie Argumente abkürzen und wenn Sie dann irgendwo stecken bleiben, okay, dann komme ich. Dann kommt eine E-Mail oder Jean-Luc oder so. Okay? Dann gehe ich jetzt weiter. Dann ist das Beispiel jetzt zu Ende. Ich sehe keine weiteren Fragen. Dann kommt jetzt eine Definition, die in Wirklichkeit nur den Sachen, die wir jetzt kennengelernt haben, im Kontext von Konjugation, also einer speziellen Gruppenwirkung, Namen gibt. Und das kommt unter anderem daher, dass es historisch diese Namen einfach gibt. Wenn man irgendeine Gruppenwirkung anguckt, hat man sowas wie Punktstadtsache und Bahn oder Orbit. Wenn man die Wirkung der Konjugation anguckt, dann hat sich eingebürgert irgendwie halt, also man kann dann immer noch über Bahn und Punktstadtsatoren reden und das ist auch manchmal sinnvoll, Aber häufig spricht man dann von konjugierten Klassen anstatt von Bahnen. Und deswegen steht das hier. Heißt also, ich betrachte diese Wirkung der Gruppe auf die Selbstkonjugation. Die Punktstabilisatoren sind einfach die Zentralisatoren, das kann super, wenn man es hinschreibt. Und bei den Bahnen wird es jetzt interessant, weil die dann plötzlich einen anderen Namen bekommen. Bahnen zu sagen ist nicht falsch, aber gerade auch wenn Sie jetzt in Bücher gucken oder so oder andere Vorlesungsskripte, dann sehen Sie da vielleicht solche Wörter wie Konjugiertenklasse und da muss einfach klar sein, was damit gemeint ist. Die Konjugiertenklasse eines Elements ist die Bahn dieses Elements unter der Konjugationswirkung. Und das heißt, dass es die Menge aller Gruppenelemente ist, die ich ausgehend von diesem Startelement erreichen kann durch Konjugationsabbildungen. Und die Konjugationsabbildungen kommen von den Gruppenelementen. Deswegen auch diese intuitive Schreibweise, wenn jetzt mein Gruppenelement, mit dem ich starte, zum Beispiel klein x heißt, dann bezeichne ich die Konjugiertenklasse mit x hoch groß g, also wie eine Bahn. Und das kann ich mir wieder vorstellen als Abkürzung für die Menge aller x hoch klein g, wobei g aus g kommt. Und dieses x hoch klein g ist ja genau das, was wir hinschreiben, wenn wir x mit g konjugieren. Also ganz intuitiv, hoffe ich. So, bevor wir jetzt da gleich was hinschreiben, was nur eine Folgerung ist, also ein Einzeiler, nochmal die Gelegenheit, irgendwie nachzufragen. Wollen Sie zu den konjugierten Klassen noch irgendwas nachfragen, zu Notationen oder, keine Ahnung, Beispiel oder so? Erstmal nicht. Dann kommt jetzt Folgerung 1037. Wir hatten Bahnlänge gleich Stabilisatorindex. Bahnlänge im Kontext von Konjugation ist dann also konjugierten Klassenlänge. Und Stabilisatorindex im Kontext von Konjugation wird Zentralisatorindex. Und genau so kommt diese Folgerung auch raus. Wir übersetzen das, was wir schon wissen, schreiben einfach diese neuen Wörter dahin und fertig. Und während Sie, wenn Sie möchten, darüber nachdenken, wie das dann aussieht und ob das wirklich so einfach ist, wie ich hier gerade behauptet habe, möchte ich ein bisschen mehr. Schreibt er jetzt wirklich nicht hin? Okay? So, haben die Wirkung von GA zur Selbstverkonjugation. So, was sind die Bahnen? Die Bahnen sind die konjugierten Klassen. Bahnlänge gleich Stabilisatorindex mit irgendeiner Nummer, die ich nicht mehr aus dem Kopf weiß. Moment. 1029. Und wir haben die Bahn von x unter der Wirkung, also die konjugierten Klasse x hoch g. Dann steht da, die Länge der konjugierten Klasse, also die Größe, ist dasselbe wie der Index des Zentralisators in g. Und jetzt formuliere ich mal verschiedene Versionen für Sie, die vielleicht dabei helfen, das zu veranschaulichen oder sich irgendwie zu merken. So wie immer verschiedene Möglichkeiten, das für sich einzuordnen. Möglichkeit 1. Je kleiner der Zentralisator von X im Verhältnis zur ganzen Gruppe ist, also je größer der Index ist, desto mehr verschiedene Konjugierte hat X. Und das ergibt doch irgendwie auch Sinn, oder? Je kleiner der Zentralisator ist, desto weniger Gruppenelemente sind mit X vertauschbar. Das heißt, desto mehr interessante Bilder können unter der Konjugation rauskommen. So mehr interessante im Sinne von mehr paarweise verschieden. Das heißt, das ist irgendwie das, was man erwartet. Kleiner Zentralisator heißt, wenig ist mit X vertauschbar, heißt, es gibt viele verschiedene Bilder unter der Konjugation mit anderen Gruppenelementen, sprich, die Bahn ist lang. So, das ist meine Veranschaulichung. Genauso nochmal in die andere Richtung geguckt, wenn der Zentralisator groß ist, heißt es, dass ganz viel mit X vertauschbar ist, dass also ganz viele Gruppenelemente bei Konjugation mit X nichts Interessantes machen, dann kann auch die Bahn nicht besonders groß sein, also die Anzahl der, dann können die Bilder nicht besonders viele sein, sprich die Konjugiertenklasse ist klein. Und gucken wir uns mal den Extremfall an, dass das Gruppenelement X im Zentrum liegt. Das heißt, alles ist damit vertauschbar. Dann ist der Zentralisator die ganze Gruppe. Der Index ist 1. Das heißt, die Konjugiertenklasse von diesem Element X hat dann auch nur ein Element, nämlich dieses Element X selber. Man kommt per Konjugation nicht woanders hin. Ich hoffe, dass es ein bisschen hilft. Diese Einordnung. So, dann kommen wir jetzt zur Klassengleichung. Da muss ich gleich schon wieder wischen. In der Klassengleichung verknüpfen wir jetzt das alles so ein bisschen, was wir gelernt haben. Und die Klassengleichung ist unter anderem hilfreich, um dann später weitere Sachen zu zeigen. Wir wenden hier gar nicht großartig an, aber es ist eine schöne Möglichkeit, nochmal mit den Begriffen umzugehen. Wir haben eine ähnliche Gruppe und wir zählen die Gruppenelemente, indem wir die Gruppe quasi aufteilen. Der eine Teil ist das Zentrum. Und man kann sich das jetzt vorstellen, nach dem, was ich gerade erklärt habe, als Menge der Elemente, bei denen die Konjugiertenklasse immer nur einelementig ist. Diese Elemente sind alle allein in ihrer Konjugiertenklasse. Und dann gibt es noch die anderen, die nicht im Zentrum liegen, bei denen sind die Konjugiertenklassen größer. Und so können wir die Gruppe quasi aufteilen. Wir haben hier einmal die Zentrumsleute, und dann haben wir die anderen Leute, und dann gucken wir immer, in welcher Konjugiertenklasse liegen die, und so teilen wir die Gruppe auf, partitionieren die quasi, und zählen die Elemente. Und das heißt, wir zählen einerseits, wie viele Elemente sind im Zentrum, und andererseits, wie viele Elemente sind in diesen anderen Konjugiertenklassen. Und diese Elemente zählen wir, indem wir die Folgerung von gerade benutzen und den Index der Zentralisatoren abbilden. Und dann summieren wir alles auf, und dann haben wir die ganzen Gruppenelemente. Also im Prinzip zählen wir noch diese Klassengleichung. Und sie heißt Klassengleichung, weil man über Konjugiertenklassen redet. Die Konjugiertenklassen sieht man nicht so gut in der Gleichung, die da steht. Das liegt daran, dass wir da jetzt schon eingesetzt haben, Klassenlänge gleich Zentralisatorindex. So, wenn wir das gleich wieder zurück übersetzen, steht sofort da. Ach, da reicht diese Tafel schon. Zumal ich die Hälfte gerade schon erzählt habe.
Also, gucken wir uns den Beweis an.
Das ist nur Notation. Ich glaube, der Beweis besteht im Wesentlichen darin, dass man sich Notation hinschreibt für die Sachen, die da vorkommen, und dann ist alles klar.
Lemma 10.38.
Und auch da wieder, wenn Sie da Veranschaulichungen sehen wollen, konkrete Beispiele, einfach Bescheid sagen. Zumal ich ja nachher sowieso da sitze und die Podcast-Folge mache. Das heißt, ich sitze da eh und rede mit mir selber an meinem Aufnahmegerät, und dann kann ich da gerne noch Sachen einfließen lassen, die Ihnen jetzt unterwegs einfallen, wo Sie noch Beispiele für haben wollen. Okay, Notation. Zuerst sei y plus e, und dann halte ich nochmal fest, was ich gerade schon erzählt habe und auch ein bisschen erklärt, deswegen schreibe ich es nur kurz an. Y liegt im Zentrum von e, genau dann, wenn die Konjugiertenklasse y und e nur aus dem Element y besteht. Das heißt also, dass wir die einelementigen Konjugiertenklassen kriegen, indem wir einfach die Zentrumselemente angucken. Alle anderen Elemente haben Konjugiertenklassen, die länger sind. Und jetzt sortiere ich einfach meine Gruppenelemente so, dass ich mir einerseits die Zentrumselemente angucke und andererseits die anderen. Und bei den anderen weiß ich dann, dass die konjugierten Klassen größer sind. Die haben mehr als eine Elemente. Das nehme ich mir her. Das ist die Notation, die wir brauchen. Sein, habe ich das schon? Genau. L aus N0, bla bla bla. die verschiedenen konjugierten Klassen mindestens zwei Elementen. Genau, das haben wir sogar schon. Also liegt jedes Element aus G, was nicht aus dem Zentrum kommt, in einer dieser Klassen x1 hoch g bis hin zu xn hoch g. Denn wenn es nicht in einer konjugierten Klasse der Länge mindestens 2 läge, dann läge es in einer konjugierten Klasse mit nur einem Element. Und das sind aber genau die zu den Zentrumselementen. Sprich, wenn ich außerhalb des Zentrums bin, dann muss ich in einer der großen konjugierten Klassen landen. Groß, in Anführungsstrichen. Den Fall n gleich 0 habe ich eingeschlossen, weil es ja sein könnte, dass es diese konjugierten Klassen der Länge mindestens 2 überhaupt nicht gibt. Das passiert dann, wenn die ganze Gruppe adisch ist und alle konjugierten Klassen einelementig sind. Okay, den Fall müssen wir mit berücksichtigen. Das muss da also irgendwie mit in der Notation auftauchen. Gibt halt adische Gruppen. Frage an Sie: Warum habe ich hier geschrieben in genau einer? Warum kann so ein Gruppenelement nicht in mehrere konjugierten Klassen wechseln? Also quasi mehrere verschiedene Freundeskreise haben.
Weil konjugiert sein auch eine Äquivalenzrelation.
Richtig, dankeschön. Die konjugierten Klassen sind ja die Äquivalenzklassen zu der Relation konjugiert sein. Das ist der Spezialfall dieser Operation, mit der wir angefangen haben. Wir haben doch am Anfang gesagt, irgendeine Gruppe G operiert auf einer Menge Omega. Zwei Elemente von Omega stehen in Relation genau dann, wenn ich von dem einen zu dem anderen hinkomme. Und dann kriegen wir Äquivalenzklassen. Das wurden die Bahnen. Und wenn ich das auf Konjugation anwende, komme ich genau auf die Konjugationsklassen. Genau, vielen Dank. Deswegen immer in genau einer. Und so kann ich nämlich dann überhaupt darauf kommen, dass ich so zählen kann. Jetzt kann ich nämlich einfach sagen, G ist die disjunkte Vereinigung vom Zentrum und von diesen ganzen konjugierten Klassen x1 bis hin zu xn. Jetzt ist also G disjunkte Vereinigung vom Zentrum von G mit der wiederum disjunkten Vereinigung dieser konjugierten Klassen. Beide gibt gleich auf. Wieder von 1 bis n. Und dann kann ich jetzt die Elemente zählen, indem ich sage, okay, dann ist die Ordnung von G halt des Zentrums plus die Mächtigkeit dieser Menge hier, und da das eine disjunkte Vereinigung ist, kann ich das dann so schreiben, dann machen wir direkt so, wieder von 1 bis n über die Längen dieser konjugierten Klassen. Aus der Folgerung von gerade, Folgerung 1037. Bahnlänge gleich Stabilisatorindex angewandt auf Konjugation. Xi hoch g, diese Bahnlänge hier, ist immer genau der Index von Zentralsatz von Xi im g. Und ich glaube, das dann alles genauso dasteht. Das versteht ihr? Genau, das war schon. Also nur hinpuzzeln, wo die Gruppenelemente sind, zählen, beim Zählen keinen Fehler machen, was schwierig genug ist. Und dann haben wir es. Okay? Und wenn Sie Lust haben, dann gucken Sie einfach mal bei einer kleinen Gruppe, wo das noch nicht so schlimm ist, so ein 3 oder so ein 4 oder so, wie die Klassengleichung da aussehen würde. Das heißt, da müssen Sie sich Gedanken machen, was bei diesen Gruppen im Zentrum liegt. Spoiler alert, das Zentrum ist nicht so interessant in diesen symmetrischen Gruppen. Und dann gucken Sie, wie sehen die konjugierten Klassen aus, und dann können Sie da mal sich die Klassengleichung konjugieren. Hallo. So, damit sind wir mit diesem allgemeinen Teil zum Thema Konjugation, Zentrum, bla bla bla, fertig, und wir wenden uns jetzt speziellen Gruppen zu für einen Moment, nämlich Gruppen, bei denen endlichen Gruppen, bei denen die Anzahl der Elemente eine Potenz einer Primzahl ist. Das ist in der Gruppentheorie eine große Sache, wir streifen das Thema hier nur am Rande ein bisschen. Ich habe, glaube ich, irgendwann schon mal erwähnt, dass wenn man sich Gruppen nähert, endlichen Gruppen, und wenn man argumentiert über die Ordnung der Gruppe, also die Anzahl der Elemente, dass dann Primzahlen und Primzahlpotenzen einfach wichtig sind, spielen einfach eine wichtige Rolle. Da gehen Dinge, da kann man Dinge beweisen. Also kein Wunder, dass wir da jetzt so einen kleinen Abstecher machen. Falls das okay ist und Sie jetzt nicht noch zur Klassengleichung irgendwas fragen wollen. Wir nähern uns. Ich freue mich mal so. Diese Sätze, die jetzt kommen, in dieser Woche, die sind so schön. Ich bin jedes Mal so glücklich, wenn ich weiß. Hier kommt die Definition einer P-Gruppe. P ist eine Primzahl, klein p, und eine P-Gruppe ist das, was man vielleicht denkt. Eine Gruppe, bei der die Anzahl der Elemente eine Potenz dieser Primzahl p ist. Und es sind ausdrücklich hier nur endliche Gruppen gemeint. Okay? Das heißt, ich gucke nach. Wenn meine Gruppenordnung 6 ist, so wie bei der SIM 3, 6 ist 2 mal 3, ist keine Potenz einer Primzahl, also leider keine P-Gruppe für irgendeine kleine Primzahl p. Aber wir haben ja auch schon Gruppen kennengelernt mit 4 Elementen. 4 ist eine Potenz von 2. Das heißt, da hätte man dann eine 2-Gruppe. Und die Primzahl sagt einem nur, was unten steht, also nur die Primzahl, die die Basis ist, und nicht, wie groß die Gruppe jetzt wirklich insgesamt ist. Okay? Kann man das mal machen. Und, Mini-Warnhinweis, weil es in der Literatur, glaube ich, nicht überall einheitlich ist. Bei mir ist die triviale Gruppe, die mit einem Element, eine P-Gruppe für jede Primzahl P. Denn bei jeder Primzahl P kann ich ja P hoch 0 nehmen, das ist eine Potenz dieser Primzahl, da kommt 1 raus, das ist die Anzahl der Elemente in der trivialen Gruppe. Ich möchte die halt nicht jedes Mal ausschließen, wenn ich irgendwas beweise. Und es gibt Leute, die das anders machen. Die schließen die immer aus. Und das geht manchmal gut, weil man nämlich dann, wenn man Sachen zeigt, dran denkt, die triviale Gruppe wieder mit einzubeziehen. Und manchmal geht es schief, weil man es vergisst. So, bei mir ist die triviale Gruppe mit dabei. Das ist eine P-Gruppe für jede Primzahl. Und hier kommt das P-Fixpunkt-Lemma. Und ich freue mich jetzt schon. Wir haben eine P-Gruppe, also eine endliche Gruppe mit Primzahlpotenzordnung, und die wirkt auf einer endlichen Menge Omega, irgendwie, wir haben keine Ahnung wie. Und jetzt passiert ein kleines Wunder. Wir zählen nämlich jetzt, wie viele Elemente aus Omega von jedem Gruppenelement fixiert werden. So, kann ja sein, dass bei dieser Gruppenwirkung es da so ein paar Leute in Omega gibt, die quasi nicht mitspielen. So, mit denen passiert nichts. Die werden bei dieser Gruppenwirkung einfach überhaupt nicht bewegt. Und wenn wir zählen, wie viele das sind, dann ist das witzigerweise eine durch p teilbare Zahl an Elementen, die da rauskommt. Das habe ich hier etwas anders formuliert. Ich habe jetzt hier gesagt, stimmt nicht ganz, was ich gesagt habe, es ist nicht notwendigerweise eine durch p teilbare Zahl, aber die Differenz, also die Anzahl aller Elemente minus Anzahl dieser nicht bewegten Elemente, das ist eine durch p teilbare Zahl. Ich war jetzt schon einen Schritt weiter, wo wir über Omega noch mehr wissen, aber das wissen wir hier noch nicht. Oder, anders ausgedrückt, die Anzahl aller Elemente in Omega ist zur Anzahl der nicht bewegten Elemente kongruent modulo p. Und dieses p ist das p, was zur Gruppenordnung gehört. Das heißt also, dass irgendwie diese Primzahl p und dass die Gruppenordnung nur dadurch teilbar ist und nicht noch durch andere Primzahlen, dass das irgendwie was macht bei der Operation. Das spielt irgendwie eine Rolle. Und jetzt gucken wir uns jetzt an, wie das kommt. Wir beweisen das und dann wenden wir das auch gleich einmal an. Indem wir zuerst einen kleinen Spezialfall angucken. Beweis, was ist das jetzt? Die Fixpunktlemma, also 10,39. Da gibt es ja so ein paar Spezialfälle, die vielleicht interessant sind. Es könnte zum Beispiel sein, dass die ganze Gruppe auf der ganzen Menge Omega überhaupt nichts macht. So, alle Gruppenelemente lassen alle Elemente von Omega fest. Das geht ja, ist sehr langweilig, aber geht natürlich. Dann ist Delta das gleiche wie Omega. Und dann ist die Anzahl der Elemente von Omega minus Anzahl der Elemente in Delta einfach 0. Und das durch P teilbar. Das heißt, dieser Spezialfall, der ist hier kein Problem, sondern da stimmt die Aussage, die da steht. Und der Grund, warum ich diesen Spezialfall am Anfang anschaue, ist der, dass ich jetzt gleich gerne irgendwas in die Hand nehmen wollen würde, was von irgendwas in mir bewegt wird. Und das kann ich halt sonst nicht. Okay. Jetzt betrachten wir also den Fall, wo Delta eine echte Teilmenge ist. Und es darf die leere Menge sein. Darüber habe ich nichts gesagt. Kann sein, dass Delta die leere Menge ist. Und wir schnappen uns ein Element außerhalb von Delta, also ein Element, das von irgendetwas bewegt wird. Und das heißt Omega. Und möchte ich da irgendwas hernehmen? Nö, eigentlich nicht. Ich glaube, es reicht, wenn ich das mündlich mache. Dass Omega nicht aus Delta kommt, heißt, das sage ich jetzt wahrscheinlich ungefähr zum fünften Mal, dass es ein Gruppenelement gibt, das Omega wegbewegt von sich selber. Und das bedeutet, dass der Punktstabilisator G klein Omega nicht die ganze Gruppe sein kann. Denn wenn das die ganze Gruppe wäre, dann würden ja alle Gruppenelemente dieses Omega festlassen, aber das geht nicht, weil Omega nicht aus Delta kommt. Okay? Und eine echte Untergruppe zu sein, heißt, dass der Index nicht 1 sein kann. Und das heißt, dass dann die Länge der Bahn von Omega auch nicht 1 sein kann. Bahnlänge gleich am Saturn-Index. Und dass wir also hier mehrere Elemente in der Bahn von Omega sehen, bei der Wirkung von G. Der Abkürzung. Bahnlänge gleich der Saturn-Index. BL gleich SI. Bahnlänge gleich der Saturn-Index. 1029. So. Was wissen wir über diese Bahnlänge noch? Ich bin ja hier drauf gekommen, indem ich mir den Index dieses Stabilisators angeguckt habe. Und dieser Index ist mit dem Satz von Lagrange die Anzahl der Elemente in G geteilt durch die Anzahl der Elemente im Punktstabilisator. Und das heißt, das ist ein Teiler der Gruppenordnung. Und die Gruppenordnung war doch eine P-Potenz. Klein P ist unsere Primzahl, die Gruppenordnung ist eine P-Potenz. Und Z ist ein faktorieller Ring. Wir kennen die Teiler von P-Potenzen. Das sind P-Potenzen. Das heißt, dass das, was hier steht, eine Potenz von klein P sein muss. Dementsprechend ist dann auch die Länge dieser Bahn eine Potenz von P. Schreibe ich mal hin, P-Potenz. Und irgendwo ist bestimmt ein Satz. Moment, dann ist das echt. Ne? Also ist das größer mal 2. Und dann schreibe ich jetzt einfach, das war ein Kommentar für uns. Daher ist die Länge dieser Bahn eine P-Potenz und mindestens 2, also auch durch die Primzahl P teilbar. Mindestens P, denn es ist ja größer gleich 2 und insbesondere durch P teilbar. Und mit der Teilbarkeit meine ich jetzt immer Teilbarkeit in Z, also im Sinne von zueinander kongruent sein und so P. Und das ist es im Prinzip auch schon. Denn jetzt schaue ich mir einfach diese Menge hier an. Omega ohne Delta ist jetzt eine Vereinigung von Bahnen. Ich gucke mir halt jetzt die Bahn von Omega an. Wenn das noch nicht alles war, dann schmeiße ich die ganzen Elemente raus, gucke mir das nächste an, gucke die Bahn an und jedes Mal kommt raus, dass die Bahnmenge eine P-Potenz ist, mindestens P, insbesondere durch P teilbar. Das heißt, ich kriege da lauter durch P teilbare Zahlen. Und am Ende habe ich schon alles ausgeschöpft. Das heißt, dass ich am Ende gezählt habe, wie viele Elemente gibt es hier, die müssen ja alle in irgendeiner Bahn liegen. Und jedes Mal ist die Bahnlänge durch P teilbar, also ist die Gesamtanzahl der Elemente durch P teilbar. Und deswegen ist die Mächtigkeit von Omega minus die Mächtigkeit von Delta durch P teilbar. Das war's schon. Wiederholen also einfach dieses Argument für den Fall,
dass wir, wenn wir diese Bahn rausnehmen, noch nicht fertig sind mit einem Element drin.
Ja.
Und dann wenden wir das direkt an. Das ist Lemma 1040. Ich glaube, dass der Beweis dahin passt. Achso. Könnte jetzt zu schnell sein. Warte mal kurz, ob Sie noch irgendwas fragen wollen. Ich kann auch noch mehr anschreiben, wenn das gewünscht wird. Ich habe das jetzt gerade relativ kurz so zusammengefasst und dann haben ganz viele Leute genickt. Und das ermutigt mich dann immer nicht so viel hinzuschreiben, aber das kann ja auch falsch sein, dieser Reflex. Gut, keine Beschwerdeschreie. Dann wenden wir das direkt an. Und das, was wir jetzt machen, das ist eins von inzwischen zwei Standardargumenten. Dieses Lemma, was da jetzt kommt, wo es um P-Gruppen geht und um nicht-triviale Normalteiler und so, das ist ein Lemma, das ich bisher immer so bewiesen habe, wie wir das jetzt gerade machen, gleich. Und man kann es aber auch noch ein bisschen anders beweisen mit der Klassengleichung und das auch nicht. Und das wäre eine schöne Aufgabe, wenn Sie Lust haben, nochmal zu üben, mit den Sachen umzugehen. Gucken Sie mal, ob Sie das hinkriegen und wenn nicht, dann können Sie mich fragen und geben Ihnen gerne Tipps. In dem Lemma geht es um eine P-Gruppe und um einen nicht-trivialen Normalteiler. Insbesondere hat also diese Gruppe mindestens P-Elemente, ansonsten geht das gar nicht, was an den Voraussetzungen steht. Und jetzt schneiden wir den Normalteiler mit dem Zentrum. Und warum wir das wollen, ist an der Stelle gerade egal. Wir können das, wir machen das und sehen dann, dass das, was da rauskommt, ebenfalls eine nicht-triviale Untergruppe sein muss. Und später, wenn wir dann fortgeschrittener sind in Gruppentheorie, dann sagen wir einfach immer nur, erstens, nicht-triviale P-Gruppen haben immer ein nicht-triviales Zentrum. Das ist nämlich eine Anwendung davon, wo der Normalteiler einfach die ganze Gruppe ist. Aber es geht eben sogar noch besser. In P-Gruppen schneiden nicht-triviale Normalteiler immer nicht-trivial ins Zentrum rein. Und das ist einfach eine wertvolle Info. Das heißt, dass man in diesem Normalteiler etwas finden kann, was mit allen Gruppenelementen vertauschbar ist. Und das ist halt gut. So, da kann man mit arbeiten. Ja.
Bezieht sich trivial sein auf das Einzelne mit der Gruppe?
Ja, trivial sein heißt, dass, also ich habe das jetzt schon manchmal benutzt, es ist gut, dass Sie nachfragen, wenn ich sage, das schneidet sich trivial oder eben nicht trivial, dann meine ich immer, es schneidet sich nur im Einzelelement der Gruppe, denn das ist ja bei Untergruppen das einzige Element, was immer drin liegen muss, noch weniger geht nicht. Oder nicht trivial, damit ist dann gemeint, dass außer dem Einzelelement der Gruppe noch mehr Zeug drin liegt. Das ist so ähnlich wie bei Vektorräumen. Wenn ich sage, zwei Teilräume schneiden sich trivial, dann meine ich, dass nur der Nullvektor im Durchschnitt liegt, der muss ja auch drin liegen. Und nicht trivial würde dann bedeuten, dass noch mehr Vektoren außer dem Nullvektor da drin liegen. Ergibt es Sinn? Danke, das ist richtig gut, denn also, bei dem Thema ist das klar, ich komme dann irgendwann da so rein und vergesse, dass es da Wörter gibt, die Sie noch nicht kennen oder die Sie noch nicht so oft gehört haben jedenfalls und bei denen ich dann vielleicht nochmal erzählen sollte, was ich damit meine. Gut. Ja, ich glaube, ich habe alles gesagt, was ich sagen wollte. Der Spezialfall ist, dass der Normalteiler alles ist, liefert den Spezialfall, dass das Zentrum einer nicht-trivialen P-Gruppe nicht-trivial ist. Und mehr habe ich dazu gar nicht zu sagen. Wir gucken uns den Beweis an. Und wir sind schon, unglaublich, bei 1040. Ja, was machen wir? Ich möchte gerne das P-Fixpunkt-Lemma benutzen. Ich brauche also eine Gruppe, die eine P-Gruppe ist, die habe ich. Das ist einfach G. Und jetzt brauche ich noch eine Menge, auf der G operiert. Dann kann ich das P-Fixpunkt-Lemma anwenden. Und da habe ich jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich kann die Wirkung von G auf sich selber angucken, per Konjugation. Das würde funktionieren. Da habe ich dann eine P-Gruppe, die auf einer Menge operiert. Okay. Ich könnte mir auch die Wirkung von G angucken auf den Normalteiler. Das ist auch eine Konjugationswirkung, denn der Normalteiler ist ja, weil er ein Normalteiler ist, unter Konjugation invariant, sodass ich also die Einschränkung der Konjugationswirkung da drauf angucken kann. Dann habe ich auch eine Wirkung von G. Halt auf N als Menge, ich vergesse kurz, dass N selber eine Gruppe ist, und wirke einfach per Konjugation und was wir halt da so mit den Elementen gucken. Und dann kann ich alles benutzen, was wir wissen. Ich kann also mit Bahnen argumentieren, mit Punktstabilisatoren, bla. Gucken wir mal. Das wäre jetzt der Plan. Zum P-Fixpunkt-Lemma.
da brauche ich, was die Menge Omega ist, die habe ich jetzt. Die Menge Omega soll n sein. Jetzt brauche ich noch Delta. Was ist denn Delta? Im P-Fixpunkt-Lemma war Delta die Menge der Elemente aus Omega, die von den Gruppenelementen nicht bewegt werden. Also machen wir hier. Omega, einfach nur für unsere Idee, was wir da tun wollen. Omega soll n sein. Jetzt müssen wir überlegen, was das passende Delta wäre. Delta ist also jetzt die Teilmenge von davon, die, ich schreibe mal a aus n, mit der Eigenschaft, dass die Gruppe darauf nichts macht. Das heißt, per Konjugation mit den Gruppenelementen darf hier nichts passieren. Das heißt, für alle, g aus g ist a konjugiert mit g das gleiche wie a. Das wäre Delta, wenn ich jetzt weiter so argumentiere, dass ich Richtung P-Fixpunkt-Lemma möchte. Und jetzt gucken wir mal scharf hin. Das sind Elemente aus den Normalteilern, die mit jedem Gruppenelement vertauschbar sind. Denn das hier ist ja nichts anderes als g hoch minus 1 mal a mal g gleich a. Also g mal a gleich a mal g. Diese Umrechnung werden wir noch 100.000 Mal machen. Na, vielleicht nicht, aber oft. Es ist sinnvoll, sie im Kopf zu haben. Unterkonjugation invariant zu sein, ist das gleiche wie vertauschbar zu sein bezüglich der Verknüpfung der Gruppe. Und das heißt, dass wir hier in Wirklichkeit den Normalteiler n schneiden mit dem Zentrum von g. Und das ist jetzt der Witz, dass diese Untergruppe, zu der wir hin möchten, dieses n geschnittene Zentrum von g, genau passend zu diesem Omega das richtige Delta ist. Und deswegen ist das P-Fixpunkt-Lemma hier so handlich. Dann liefert das P-Fixpunkt-Lemma und ich schreibe das so hin, weil ich das so, es ist einfach eins meiner Lieblingslemmata für immer. Das P-Fixpunkt-Lemma und ja, ich weiß, es hat eine Nummer und ja, ich schreibe die auch hin, 1039. Und was liefert das? Es liefert, dass die Mächtigkeit von Omega minus die Mächtigkeit von Delta durch P teilbar ist. Und jetzt gucken wir, was das ist. Das hier ist die Ordnung von n. Und das hier ist die Ordnung von n geschnittenem Zentrum von g. So, wie kann das durch P teilbar sein? Wir gucken mal kurz. G war eine P-Gruppe, das heißt, die Ordnung ist mit P eine Potenz von der Primzahl P. Für alle Untergruppen gilt dasselbe. Das heißt, bei N wissen wir auch, dass die Anzahl der Elemente eine P-Potenz ist. Das heißt, hier steht eine P-Potenz. N-Geschnittenzentrum von G ist eine Untergruppe von N und von G und von P-Potenz zu Alkan, also auch P-Potenzordnung. Das heißt, hier steht eine P-Potenz, hier steht eine P-Potenz und jetzt die Differenz durch P teilbar. Was sagt uns das? Ich schlage vor, dass wir jetzt so weiter überlegen, dass wir mal gucken, was hier in dieser Menge N-Geschnittenzentrum von G auf jeden Fall drin sind. Sie können mein Element sagen, dass da auf jeden Fall drin war. Das heißt, dass das hier nicht die leere Menge ist. Wir ziehen hier nicht 0 an. Ja?
Das Einzelelement.
Richtig. Das Einzelelement der Gruppe. Wenn es das einzige Element da drin wäre, dann würden wir also stehen haben P-Potenz minus 1. Das ist nicht so richtig durch P teilbar. Denn diese P-Potenz hier, die ist ja nicht 1, sondern es ist ja mindestens P. Und das ist der Trick. Deswegen muss hier noch mehr drin liegen, als nur das einzige Element der Gruppe. Denn wenn es das einzige Element wäre, stünde hier P-Potenz mindestens P minus 1, soll aber durch P teilbar sein. Das geht. Das war's. Thank you. Argument auch gerne nochmal wiederholen, mündlich. Brauche jetzt mal kurz ein Signal von hinten. Ich wiederhole es nochmal mündlich. Können Sie es lesen? Prima, das sehen. Also einmal noch mündlich, was hier passiert ist. Wir haben uns eine Menge gesucht, die die Rolle von Omega spielt. Wir haben uns eine Menge gesucht, die die Rolle von Delta spielt. Und haben dann das Prefix-Problem angewandt. Dabei kam raus, dass die Mächtigkeit von Omega minus die Mächtigkeit von Delta durch P teilbar sein muss. Okay, was war Omega? Omega war N. Delta war N geschnitten mit dem Zentrum von G. Dann haben wir einfach geguckt, was würde denn passieren, wenn im N geschnittenen Zentrum von G nur das Einzelelement der Gruppe läge. Das liegt auf jeden Fall. Dann haben wir gesehen, dass das nicht geht, denn dann wäre diese Menge einelementig, dann hätten wir da plötzlich stehen, dass eine P-Potenz, die nicht 1 ist, minus 1, immer noch durch P teilbar ist. Und das ist ja Quatsch. Sehr schön! Boah, da sind wir schon richtig weit gekommen, sogar ein bisschen weiter als ich dachte. Das bedeutet, dass wir schon mal so reinschnuppern können in das nächste Ergebnis, was kommt. Ich möchte erst wissen und dann schnuppern. Was da passiert. Was als nächstes kommt, ist nämlich der Satz von Cauchy. So, wichtiger, relativ alter, sehr fundamentaler gruppentheoretischer Satz, der zum ersten Mal uns eine Info gibt nach dem Motto, für diese und jene Teile der Gruppenordnung gibt es etwas mit irgendeiner Eigenschaft. So, wir haben ja gesehen, die Ordnung von Untergruppen teilt die Ordnung der großen Gruppe. Die Ordnung von Elementen teilt die Ordnung der großen Gruppe. Aber wir hatten halt nichts in die andere Richtung. Und das ist jetzt der erste Schritt in die andere Richtung. Für Primzahlen ist alles schön. Für Primzahlen ist die Welt in Ordnung. Wenn eine Primzahl die Gruppenordnung teilt, dann finde ich in der Gruppe definitiv ein Element dieser Ordnung. Und damit auch eine Untergruppe dieser Ordnung. Denn dann gucke ich mir einfach die von dem Element erzeugte Untergruppe an. Super. Das ist ein Start. Ne? Da kann man dann anfangen. Okay, genug gefeiert. Hier steht nochmal ordentlich, was der Satz sagt. Wir haben eine endliche Gruppe, wir haben eine Primzahl P, die die Gruppenordnung teilt und zeigen, dass dann die Gruppe ein Element dieser Primzahlordnung P besitzt. Und wir zeigen das, indem wir wirklich relativ konkret losbasteln. Wieder kommt das Präfix-Problem, das ist ein Grund für meine Freude. Und wir schauen mal, wie der Beweis quasi aufgesetzt ist, also was da die Strategie ist und fangen an, die zu besprechen. Und möglicherweise werden wir dann jetzt nicht fertig. Das macht aber gar nichts, denn wenn wir einmal die Strategie verstanden haben und sehen, was man jetzt noch an Kleinigkeiten zeigen muss, kommt man da am Donnerstag super wieder rein. Also gucken wir. Was ist die Menge, auf der wir da wirken wollen und wie soll die Wirkung aussehen? Denn Gruppenoperationen waren jetzt ja die ganze Zeit Thema. Natürlich ist es auch hier die Methode, mit der wir arbeiten wollen. Die Gruppe, die auf irgendwas wirken soll, ist, ich fange mit der Menge an. Die Menge, auf der wir operieren wollen, ist die Menge aller Tupel, wobei die Einträge aus der Gruppe kommen. Und die Länge der Tupel ist genau diese Primzahl P, die uns interessiert. Und jetzt haben diese Tupel von Gruppenelementen eine Eigenschaft, eine definierte Eigenschaft und wirklich nur eine. Wenn ich nämlich diese Gruppenelemente, die da in den Tupel stehen, alle miteinander verknüpfe, dann soll das Einzelelement der Gruppe rauskommen. Ich schaue mir also an, ja, was schaue ich mir an? Im Prinzip schaue ich mir an, das kartesische Produkt G kreuz G kreuz G bla 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 P mal. Das wären alle Tupel mit P-Einträgen von Gruppenelementen. Und jetzt filtere ich diejenigen raus und behalte nur die, bei denen das Produkt über die ganzen Einträge das Einzelelement der Gruppe bildet. Das ist eine interessante Menge, würde ich sagen. Was ist denn eigentlich der kleinste Fall, so der niedlichste, der da vorstellbar ist? Wir können ja mal kurz überlegen. Der niedrigste Fall. P ist die kleinste Primzahl 2. Und das heißt, diese Menge, die ich da bastel, ist dann die Menge aller Pärchen, P1, P2, wobei die Elemente aus der Gruppe kommen. Und das Produkt von den beiden ist das einzige. Was mich jetzt gerade interessiert ist, ob wir über die Größe von Omega irgendwas sagen können. In diesem niedlichen Fall. Alle anderen Fälle sind dann ja größer und weniger niedlich. Na, Größe und Niedlichkeit, diesen Zusammenhang sollte ich nicht herstellen. Aber worauf ich hinaus möchte, ist, welche Abschätzung nach unten können wir hier erklären? Wie kann man sehen, was mindestens in so einer Menge Omega drin liegen muss? Denn die Gruppe hat eine Ordnung, die durch eine Primzahl teilbar ist, also mindestens durch zwei, und damit kann die Gruppe jetzt nicht nur aus dem Einzelelement bestehen. Da läuft noch irgendwas anderes vor. Und jetzt gucken wir, was das für Konsequenzen hat. Ein Tupel, das wir auf jeden Fall immer finden, ist das Tupel 1 der Gruppe, 1 der Gruppe. Das tut's. Das ist aber nicht das Einzige, denn es gibt ja noch mindestens ein weiteres Gruppenelement. Und wenn ich dieses Gruppenelement hinschreibe, hier vorne als erstes, dann finde ich ein Tupel aus Omega, in dem ich das entwerfe, davon an die zweite Stelle schreibe. Richtig? Und dann kriege ich was nicht dieser Tupel ist. Das heißt, ich nehme einfach irgendein Element x aus g, was nicht 1 ist, und sowas gibt es, und dann bastel ich das Tupel x hoch minus 1. Dann habe ich was gefunden, was nicht das ist, also habe ich schon mal mindestens zwei Leute. Jetzt könnte ich noch die Reihenfolge vertauschen. Dann könnte man denken, jetzt gibt es mindestens drei, das stimmt aber nicht ganz, denn es gibt ja Elemente, die zu sich selbst invers sind, und dann würde sich nichts ändern, wenn ich die Reihenfolge tausche. Und das ist auch der allerkleinste Fall. Wenn die Gruppe nur zwei Elemente hat, dann finde ich halt auch nur das und das und dann ist Feierabend. Aber das macht nichts. Ich finde immer mindestens zwei Elemente. Okay, so, dass wir uns ein bisschen vorstellen können, was da so drin liegt in Omega. So, die Gruppe hat mindestens zwei Elemente, deswegen hat auch Omega mindestens zwei Elemente, haben wir uns gerade überlegt, wo das herkommt. Und jetzt überlegen wir uns noch ein bisschen genauer, wie viele Elemente Omega hat. Ich habe ja vorhin schon gesagt, wie man anfangen kann zu zählen. Man nimmt einfach alle Tupel, dann muss man aber noch gucken, wie viele davon haben denn als Produkt das Einzelelement der Gruppe. Und da habe ich einen Vorschlag hier, wie man das zählen kann, indem man nämlich einfach sagt, okay, ich fange irgendwie an, ich wähle die ersten P-1 Gruppenelemente irgendwie aus, total egal, und dann gucke ich mir das Produkt an von denen. Das ist ein Gruppenelement. Und dieses Gruppenelement hat ein eindeutig bestimmtes Inverses und das muss jetzt den letzten Platz im Tupel einnehmen. Ich bin schon wieder falsch. 1 bis P minus 1. Und dieses Inverse von dem Produkt muss jetzt den letzten Platz im Tupel einnehmen, an der Stelle P, damit als Produkt das Einzelelement der Gruppe rauskommt. Das würde sonst nicht funktionieren. Das heißt also, wenn ich zählen will, wie viele solche Tupel gibt es in Omega, dann kann ich zählen. Erster Platz, ganz egal. Jedes Gruppenelement ist erlaubt. Zweiter Platz, ganz egal, jedes Gruppenelement ist erlaubt, bla bla bla, vorletzter Platz, alles ist möglich. Letzter Platz, es gibt nur noch eine Möglichkeit. Ja, und so komme ich auf Anzahl der Gruppenelemente hoch P minus 1, Möglichkeiten für die Elemente in Ordnung. Und jetzt wollen wir operieren auf dieser Menge Omega und auch da erst wieder eine Motivation, wie man darauf kommen kann. Möchte ich nochmal niedlich sein? Nö. Nee, ich glaube, wir können das allgemein verstehen. Wir schreiben uns so ein Tupel hin mit P-Einträgen, G1 bis GP. Und wie wir gerade schon beim Zählen gesehen haben, muss es dann so sein, dass das letzte Element, GP, genau das Inverse von dem Produkt von den ersten ist, wenn ich von 1 bis P minus 1 laufe. Ansonsten würde es nicht funktionieren. Und dann könnte ich doch jetzt dieses Tupel minimal verändern, indem ich ändere, in welcher Reihenfolge die Leute da stehen, sodass die Rechnung aber immer noch funktioniert. Ich könnte nämlich dann einfach sagen, ich schreibe G2 an die erste Stelle, G3 an die zweite, alle rutschen quasi einen Platz nach vorne. Und da, wo vorher GP stand, da steht jetzt G1, denn wenn ich dann das Produkt von den ersten nehme, dann ist es dasselbe, was vorher das Produkt von den anderen war, Platz 2 bis P. Und dadurch, dass der letzte Platz dann immer eindeutig bestimmt ist, kommt er dann auch wieder ein Tupel aus Omega. Okay. Also es ist egal, ob ich die letzte 1 bis P-1 nehme und die auch multipliziere und dann sage, ja, das letzte ist dann halt das Inverse von dem Produkt. Oder ob ich es andersrum mache und sage, ich gehe von Platz 2 bis P und bilde das Produkt und dann muss das erste das Inverse davon sein. Deswegen kann ich da einmal tauschen. Ich kann den ersten Eintrag nehmen und kann den ganz nach hinten schreiben. Ich muss nur darauf achten, dass dann alles andere in der richtigen Reihenfolge nach vorne rutscht. Denn wenn ich die Reihenfolge verändere, verändere ich ja möglicherweise das Produkt. Unsere Gruppen sind ja nicht arbiträr, meiner Meinung nach. Okay, das heißt, da muss ich etwas vorsichtig sein, aber dann kann ich diese Tupel manipulieren und kann sagen, ich nehme den ersten Eintrag von vorne und schreibe ihn nach hinten und alles rutscht einen Platz nach vorne. Das ist so, als würde ich einen P-Zyklus anwenden aus der Permutationsgruppe Syn-P. Und das kann ich auch mehrmals machen und auf die Art und Weise kriege ich also jetzt eine Wirkung auf der Menge dieser Tupel. Ich schnappe mir einen Tupel und dann rutschen alle so einen Platz nach vorne und der erste geht nach hinten und so weiter. So. Das ist die Motivation für diese Operation, die ich da hingeschrieben habe. Und ich gucke mal eben, ob ich da noch mehr stehen habe. Nein. Das war alles, was ich dazu hier vorbereiten wollte. Und das ist dann auch gleich ein guter Moment, um zu unterbrechen. Ich schaue mal eben, ob ich dazu noch was an die Tafel schreiben möchte, damit wir gut reinkommen am Donnerstag. Was haben wir? Wir haben die Menge Omega. Ich habe gerade erklärt, wie man da mit diesem Tauschen drauf wirken kann. Wir haben schon die Anzahl der Elemente. Genau, und dann schreibe ich jetzt einfach nur noch, genau, ich schreibe noch zwei Kleinigkeiten an und dann unterbrechen wir. Das ist genau, das ist ein guter Punkt. Sei S die Menge, die Gruppe dann ja sogar, aller Permutationen auf der Menge Omega bezüglich hintereinander ausführen. Sei das eine volle symmetrische Gruppe auf Omega. Symmetrische Gruppe im Allgemeinen auf einer Menge ist ja einfach nur die Menge aller Permutationen. Das ist so ein geschwungenes großes S. Und jetzt möchte ich einfach nur ein Element hernehmen, das das tut, was ich gerade beschrieben habe. Nämlich so ein P-Tupel nehmen und den ersten Eintrag nach hinten schieben und alle anderen rutschen einen Platz nach vorne. Das soll einfach nur einen Namen kriegen und am Donnerstag erinnern wir uns nochmal alle, wie das ging. Sei X diejenige Abbildung haben, also die Einträge quasi in einem P-Zyklus vertauscht. So, ich glaube, das reicht. Jetzt haben wir einfach nur dem einen Namen gegeben, was ich gerade schon erzählt habe. Einmal mit vollständige symmetrische Gruppe auf Omega, dann haben wir hier so ein Element X. Das soll die Einträge so im Kreis vertauschen. Und unsere Aufgabe am Donnerstag wird sein, damit können wir nämlich ganz gut einsteigen, uns zu überlegen, dass diese Abbildung, über die wir hier gerade gesprochen haben, ein Element aus S ist. Damit steigen wir ein. Von da argumentieren wir weiter, denn wir werden dann sehen, dass dieses Element Ordnung P hat und dass wir dann in eine Situation kommen, wo wir das nicht explizit erwarten können. Das machen wir dann. Bis dann.